Also ich bin ein bekennender Sozialdemokrat oder ich bin ein bekennender Christdemokrat oder was auch immer. Aber es gibt für mich eine rote Linie. Wenn du ganz oben bist, dann ganz runterfällst und dann sagst, ich mache jetzt nichts anderes, ich möchte wieder dorthin, ich möchte dort wieder zurück.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Andreas Dreigl ist einer der prägendsten Banker dieses Landes. 22 Jahre lang hat er die erste Group geführt und aus einer Wiener Sparkasse die zentraleuropäische Bank mit mehr als 15 Millionen Kunden gemacht, von Polen bis Kroatien. Unter ihm wurde die erste auch zum Vorreiter im digitalen Banking. Mit der Übernahme der Česká Sporitelna im Jahr 2000 hat er den Einstieg nach Osteuropa noch vor dem EU-Beitritt Tschechiens geschafft. 2005 kaufte er die rumänische BCR um damals sagenhafte 3,7 Milliarden Euro. Das war damals der größte Auslandsdeal der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Andreas Dreigl selbst war in den 90ern ÖVP-Finanzreferent unter Erhard Buzek. Er hat die erste durch die Finanzkrise geführt und das aufgenommene Staatsgeld mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt. Heute ist er Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung und einer der lautesten Rufer nach einer europäischen Kapitalmarktunion und einer Pensionsreform, die die Politik seit Jahrzehnten aufschiebt. Die Frage ist, was braucht Österreich, damit es nicht den Anschluss verliert und traut sich noch jemand, das ehrlich zu benennen? Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Ich bin Stefan Zöckling, willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Andreas Dreigl. Vielen Dank für dein Kommen. Über zwei Jahrzehnte CEO der Erste Group, heute Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung, 2020 bis 2024 Präsident des Europäischen Forums Alpbach und Gründer der zweiten Sparkasse. Unser Thema heute: Wie viel Zukunft kann sich ein Land leisten, das nicht mehr investiert? Und welche Reformen braucht es jetzt, damit Österreich und Europa nicht den Anschluss verlieren? Herzlich willkommen, Andreas Dreigl.
Danke, Stefan. Freue mich, hier zu sein.
Welche Rolle, meinst du, wird Mittel- und Osteuropa für Europas Zukunft spielen, sowohl ökonomisch als auch demografisch und politisch?
Also ich glaube, dass diese Länder eine einmalige Chance haben und natürlich auch sehr von der Union profitieren, weil ihnen in der Aufbauphase halt sehr viel Geld auch zugekommen ist durch die Union. Aber sie sehen alles das, was in Ländern wie Österreich und Deutschland und Belgien und Frankreich in den letzten 30, 35 Jahren schiefgelaufen ist, und haben das Wissen daraus. Sie können aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen und eine wesentlich bessere Balance aufbauen zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Sozialstaat. Und alle diese Länder müssen auf der sozialen Seite noch massiv nachholen, weil nichts da ist. Es ist die medizinische Versorgung ist noch lange nicht so wie bei uns, die Bildungsseite noch nicht so, aber sie holen auf, wachsen schneller als wir und könnten, und daran glaube ich eigentlich sehr fest, dass sie das auch sein werden, dass sie der Motor des Wachstums in Europa sein werden in den nächsten 25 Jahren.
Das heißt, sie sind nicht nur für sich selbst die Treiber der Zukunft, sondern sie sind eigentlich auch für ganz Europa.
Ja.
Du hast es vorher kurz erwähnt, aber nichtsdestotrotz war es deiner Meinung nach, nämlich auch geopolitisch ex post betrachtet, ein Fehler, Russland und die Türkei nicht stärker an die EU zu binden?
Ich sehe es anders. Ich glaube, was heißt an zu binden? Ich glaube nicht, dass die Türkei und weder die Türkei noch noch Russland in eine Europäische Union hineinpassen. Dazu sind sie viel zu weit von einer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit empfinden entfernt und werden auch nicht so schnell dorthin kommen, wenn sie überhaupt je dorthin kommen werden. Und die Europäische Union ist nun mal eine Union, die nur von politischen Kräften getragen werden sollte, egal jetzt, wo sie politisch, ideologisch stehen, ob links oder rechts, oder grün oder was, oder liberal. Das, was, glaube ich, in der Europäischen Union wirklich wichtig ist, dass dort nur Länder sind, die sagen, ich verfolge meine politischen Ideologien und ich möchte sie durchsetzen. Also ich bin ein bekennender Sozialdemokrat oder ich bin ein bekennender Christdemokrat oder was auch immer. Aber es gibt für mich eine rote Linie. Und die rote Linie ist Rechtsstaatlichkeit, die Institutionen der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und ich werde nie diese rote Linie durchbrechen, um meine Ideologien durchsetzen zu können. Das heißt, ich werde die Medienfreiheit nicht angreifen, die Meinungsfreiheit nicht angreifen und. Und ich glaube, dass das Länder wie Polen, die nun alle lernen, wir müssen es auch lernen, wir sind auch nicht perfekt. Ich glaube übrigens, dass das sehr viel mit Kapitalmarktkultur zu tun hat, weil alle Länder, die eine starke Kapitalmarktkultur haben, sind tiefe Demokratien. In Holland hast du genauso Rechtspopulisten wie bei uns und in Deutschland und zum Teil noch ziemlich Verrückte, wie den Herrn Wilders. Ja. Der kommt in die, oder deine Partei kommt in die Regierung und nach 4 Jahren wird er abgewählt. Kein Mensch regt sich auf, wenn sie reinkommen und nachher, und es ist völlig normal. Bei uns wird herumgebrüllt, in Deutschland wird herumgebrüllt, in Ungarn propagieren sie die illiberale Demokratie, was immer der Scheiß sein soll. Ja, aber ich glaube, das passt nicht zu Russland und das passt nicht zur Türkei. Ganz was anderes als zu sagen, in der Situation, in der wir jetzt sind, ist die Beziehung zwischen Europa und Russland nicht gut. Das hat aber mit ganz anderen Sachen zu tun. Ich bin sehr dafür, dass wir ein Europa haben, das langfristig in Frieden, in Freundschaft und in starken wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland leben kann und leben muss. Weil das besser für Russland sein wird und besser für Europa sein wird. Weil Russland hat in den letzten 30 Jahren gezeigt, dass sie aus dem Ende des Kommunismus nicht das machen können, was sie hätten machen können, nämlich eine breite Wohlstandsdemokratie aufbauen, sondern es hat sich ein relativ korruptes Oligarchentum entwickelt und Russland ist nicht sehr nahe an eine Demokratie herangehen. Warum soll sich das in den nächsten 30 Jahren ändern? Es muss ja nicht alle so sein wie Europa. Indien muss nicht so sein wie Europa. Vietnam muss nicht sein. Wir sind Europa, wir wollen so sein. Aber für uns wäre es viel besser, wir könnten in Frieden mit den Russen leben. Und wir könnten endlich wieder billig Gas und Öl von den Russen kaufen. Und sie könnten endlich wieder von uns Sachen kaufen. Und wir könnten Russland helfen, sich wirtschaftlich etwas stärker zu entwickeln und aus dem Land wirklich etwas zu machen. Dazu muss aber eine Sache völlig klar sein, dass wir mal definieren, was ist Europa und was ist unser Einzugsgebiet. Und dann müssen wir ohne Amerikaner so stark sein, dass Russland weiß, wenn auch nur einen Millimeter in unser Gebiet, das wir noch definieren müssen, reingehst, haben wir zurück. Das ist die Basis, glaube ich. Und das müssen wir schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, das haben wir verabsäumt, weil wir uns seit Jahrzehnten auf die Amerikaner verlassen. Das müssen wir müssen nichts anderes als von Amerika unabhängig werden. Und dann, glaube ich, können wir eine wirklich gute Beziehung mit ihnen aufbauen.
Demokratie ist ein gutes Stichwort. Du hast ja nicht nur über 22 Jahre die erste Bank oder die erste Group aufgebaut. Du hast ja als Teileigentümerin auch die erste Stiftung gegründet und geschaffen und ganz wesentlich aufgebaut. Die erste Stiftung ist wesentlicher Aktionär der erste Group. Und im Purpose der Stiftung steht, Demokratie und eine starke wirtschaftliche Basis sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne lebendige Demokratie kann Wohlstand nicht gerecht verteilt werden und umgekehrt. Würdest du meine These teilen, dass ich war mal eingeladen zu einer Diskussion Kapitalismus versus Gerechtigkeit. Ich habe die These vertreten, Kapitalismus schafft Gerechtigkeit oder finanziert auch Gerechtigkeit. Würdest du das auch so sehen oder würdest du das anders definieren?
Nee, ich würde es anders definieren. Sollen wir mal sagen, die These, dass Wohlstand nur sich in einer Demokratie entwickeln kann, die stimmt nicht, das ist falsch. Wohlstand kann sich auch in einer Autokratie, in einer Diktatur, in einer Aristokratie, wo auch immer entwickeln. Unabhängiger, freier Wohlstand, wo die Menschen in einem Land nicht davon abhängig sind, dass sie einer Regierung oder einem Regierenden zu Gesicht stehen, das kann sich nur in einer Demokratie entwickeln. Weil den größten Wohlstandswachstum der letzten Jahrzehnte hat es nicht in Europa gegeben, sondern in China. Und es ist ein breiter Mittelstand entstanden und in einem Land, das vieles ist, aber nicht demokratisch, aber keine Demokratie. Aber dort bist du halt immer abhängig, ob die Partei das zulässt oder nicht. Und in einer Demokratie nimmt dir der Regierende auch viel Geld weg über die Steuern, aber es ist im System einer rechtsstaatlichen Demokratie ist ganz was anderes. Und wir sagen als erste Stiftung und als erste Gruppe, wir wollen in Regionen arbeiten, in der jeder und jede die Chance hat, zu Wohlstand zu kommen, unabhängig davon, ob er oder sie der Regierung oder dem Regierenden zu Gesicht steht. Dass das das Recht jeder Bürgerin ist in einem Land. Das ist ganz etwas anderes.
Was finanziert die Stiftung dann zum Beispiel? Welche Projekte verfolgt sie dann? Was ist das, die wesentliche Aufgabe diesbezüglich?
Ich glaube, momentan haben wir natürlich relativ viel zu tun, um den philanthropischen Sektor, also die NGO ist ja schon Schimpfwort geworden, da müssen wir sehr acht geben bei den Begriffen. Stiftung ist auch ein bisschen ein Schimpfwort geworden und bei Stiftung denken 90% der Menschen eher
Steuerhinterziehung.
An Steuerhinterziehung, Liechtenstein, Benko und so weiter und nicht an erste Stiftung und echt philanthropische und
Bertelsmann.
Organisationen. Und ich glaube, dass wir da noch extrem viel zu tun haben. Wir glauben, dass wir unserer Gründungsurkunde treu bleiben müssen. Und wir sind im Jahr 1819 gegründet worden. Und für mich ist der wichtigste Satz, der die erste Group ausmacht, der erste Satz in unserer Gründungsurkunde, der sagt, kein Alter, kein Geschlecht, keine Nation und kein Stand darf von den Vorteilen ausgeschlossen werden, die unsere erste anzubieten hat. Und dass im Jahr 1819 zwei alte weiße Männer Alter und Geschlecht als Diskriminierungsmerkmal gesehen haben, habe ich für ziemlich fortschrittlich, ziemlich fortschrittlich gefunden. Und so langweilig das ist, aber die Basis für Wohlstand ist Finanz- und Wirtschaftsbildung und die ist in unseren Regionen extrem schwach ausgeprägt. Deswegen investieren wir sehr, sehr viel dort hinein. Aber wie ich gesagt habe, momentan müssen wir uns kümmern um den philanthropischen Sektor insgesamt auch, weil halt nicht nur in Österreich, sondern überall aufgrund der Budgetsituation den freiwilligen zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr viel Geld vom Staat entzogen wird. Also müssen wir dafür einstehen. Das machen wir sogenannte Feldarbeit, aber strategisch arbeiten wir sehr stark an der Finanz- und Wirtschaftsbildung und an gesunden Pensionssystemen. Wobei wir als erste Stiftung über die erste Säule und Pensionsantrittsalter überhaupt nicht reden wollen. Das geht uns nichts an, das ist Politik. Ja. Aber dort, wo wir wirklich etwas beitragen können, ist, wir sagen, wir müssen aufgrund der demografischen Entwicklung, die wir in unseren Ländern haben, und die ist in all unseren Ländern schlecht, wie in ganz Europa schlecht, in unterschiedlichen Facetten, aber es gibt kein Land mehr in Europa, wo wir nicht über die nächsten 30, 40, 50 Jahre, außer wir werden unfassbar gut in der Migration, dazu braucht man sehr viel Geld, immer weniger arbeitende Menschen für immer mehr nicht arbeitende Menschen vorsorgen müssen. Und diese Entwicklung ist dramatisch. Der kann man nur dadurch entgegenwirken, indem man Vermögen für die Bürger aufbaut. Und eine kapitalgedeckte Säule ist nichts anderes als Vermögensaufbau für die breite Bevölkerung. Und das sind zwei Themen, mit denen wir uns massiv auseinandersetzen.
Und das heißt, die erste Stiftung ist in jenen Märkten tätig, in denen die erste Bank tätig ist oder die erste Group tätig ist?
Ich würde es umdrehen.
Umdrehen.
Group ist nicht. In,
okay. Nein, das ist die, ja. Wir haben viel über die Demokratie gesprochen. China und USA agieren fundamental anders, wie du schon gesagt hast. Keine demokratischen Strukturen zum Teil. Oder ich meine, in den USA natürlich, aber aktuelle Präsidentschaft lässt teilweise daran zweifeln, dass dort demokratische Strukturen noch eingehalten werden. Ist Europas Demokratie einfach zu langsam und zu träge geworden? Sind wir zu behäbig und in all den Dingen, die uns eigentlich die Stichwort Artificial Intelligence und andere Dinge abverlangen würden?
Nein, ich glaube, das spricht das Grundsatzproblem an. Das ist das Problem von Demokratie, ist, dass sie behäbig ist. Nur sehen wir ja auch, dass es funktionieren kann. Also die Schweiz ist eine Demokratie. Funktioniert die schlecht?
Nein.
Dänemark ist eine Demokratie, um ein Land zu nehmen, das in der EU ist. Funktioniert das schlecht? Läuft super. Es geht ja. Wir haben ja genügend Beispiele dafür, dass es funktioniert. Auch in der EU genügend Beispiele. Auch Holland funktioniert mit allen Problemen, das hat extrem gut. Und Schweden funktioniert gut und Finnland funktioniert gut. Und wir haben ja auch einmal gut funktioniert und werden vielleicht auch wieder gut funktionieren und Deutschland vielleicht auch. Es ist die Demokratie per se ist langsam und langweilig. Da besteht sogar eine gewisse Korrelation. Alle, auch du tust das manchmal, unsere Politiker sind jetzt nicht gerade besonders gut drauf und wir bräuchten wieder wirklich cool, wir brauchen jetzt diese charismatischen, tollen Persönlichkeiten. Kennst du einen super charismatischen, tollen schwedischen Politiker? Ich nicht.
Nein.
In Dänemark kenne ich die Mette Frederiksen, aber sonst kenne ich auch niemanden. Aber den Orban kennt jeder, den Babisch kennt jeder, alle Verrückten kennt jeder. Und die brav ihre Arbeit tun und sie gut machen, die kennen wir gar nicht. In der Schweiz kennst du keinen einzigen Politiker und trotzdem machen sie es gut. Also es gibt, hängt, natürlich wäre es ab und zu gut, wirkliche Persönlichkeiten zu haben. Ich würde mir jemanden wünschen an der Spitze der EU, eine echte, starke Persönlichkeit, die nicht nur ankündigt, sondern Sachen auch umsetzen kann. Aber ich glaube, dass wir eben dadurch, dass wir einen Subsidiaritätslevel noch eingezogen haben in Europa und keinen wegfallen haben lassen, wird das Ganze natürlich noch komplexer. Wir haben Gemeinden, Länder, Nationalstaaten und die EU.
Ja, eine Ebene zu viel zumindest, nicht?
Ja.
Wenn wir uns anschauen, das Thema Artificial Intelligence, Industrie, Banking, Bankwirtschaft, du hast in deinem Abschiedsinterview, wie du aus deiner Funktion des Generaldirektors ausgeschieden bist, gesagt, wir machen das Gleiche wie damals, aber unter völlig anderen Rahmenbedingungen. Viel mehr Regulierung und Eigenkapital, neue Vorschriften und endlich mehr Aufwand für Kontrolle und Regulierung, Konkurrenz von Fintechs.
Mhm.
Das hat auch dazu geführt, dass Banken weniger profitabel sind. Mhm. Ich glaube, das kann man mal grundsätzlich für die erste Group Stand heute nicht sagen, nicht zuletzt auch aufgrund eures Wachstums, der Akquisition in Polen und einem, glaube ich, sehr stringenten Programm in der Digitalisierung. Du hast aber auch gesagt, in Alpbach, wenn ich auf die Bankbranche schaue, mache ich mir Sorgen. Ich wüsste nicht, ob die rund 50.000 Angestellten der erste Group in 15 oder 20 Jahren noch den gleichen Job haben werden. Jetzt 7 Jahre später, offensichtlich haben sie noch, nicht zuletzt, wie gesagt, aufgrund des Wachstums. Ihr seid die größte europäische Retailbank geworden. Wie schätzt du die Rolle der Banken ein? Was macht das mit uns? Ich persönlich brauche eigentlich zumindest für mein persönliches, privates Geschäft, mache das alles online bei der Erste Group.
Danke.
Aber bin ein begeisterter George-User. Aber was ist die Zukunft für eine Finanzierung für Artificial Intelligence? Was macht das mit dem Bankgeschäft?
Das ist eine extrem breite Frage. Aber ich glaube, prinzipiell würde ich gerne zwei Punkte machen. Durch die neue Regulierung, die immer stärker werdende, und die Verlagerung der Entscheidungen in Algorithmen, stark reguliert und künstliche Intelligenz, geht doch etwas verloren. Und ich habe beide Welten kennengelernt. Also ich war ja Chef der ersten bis zur Regulierung und dann noch 12 Jahre nachher. Also ich habe von 97 bis 2008 ungefähr gleich 11 Jahre gehabt in einer nicht regulierten oder weniger regulierten Zeit und danach. Ja. Also ich war noch Chef in einer Bank, wo ich Entscheidungen treffen habe können. Da hat Kreditfälle gegeben, da war das ganze Kreditkomitee dagegen. Ich sage, das machen wir nicht. Und ich sage, aber diese Unternehmerin finde ich wirklich gut. Das Unternehmen gefällt mir, die Personen gefallen mir. Die haben keine Sicherheiten anzubieten und die Zahlen schauen nicht gut aus. Aber ich glaube dran, machen wir es. Das kann ich heute nicht mehr.
Das kann niemand mehr machen. Undenkbar.
Völlig undenkbar. Du wirst ja
eingesperrt,
wenn du das machst. Völlig neue Welt. Wir werden vieles von dem Wissen, das ich gehabt habe, und ich glaube, ich war nicht schlecht, also ich war viele Sachen nicht gut verstanden, aber ich war ziemlich gut in meinen Kreditentscheidungen und habe oft overruled und habe fast immer recht gehabt damit. Auf beiden Seiten. Aber haben alle gesagt, das machen wir. Und ich habe gesagt, nein, wir machen es nicht, weil der Unternehmer gefällt mir gar nicht, mit dem wir nichts zu tun haben. Alle Zahlen stimmen, aber die ganze abduktive Logik kommt aus dem Geschäft heraus. Du brauchst eigentlich gar keinen, weil du da am Anfang geredet hast, bist ein Banker oder Bankier, das brauchst du nicht mehr.
Ja. Aber so gesehen warst du ein Bankier, weil du hast dich damit auseinandergesetzt, ja, mit der Person. Ja. Wir haben schon mal darüber gesprochen, abseits dieses Podcasts. Es gibt, glaube ich, viele österreichische Unternehmer, die zum Teil heute noch tätig sind, vielleicht haben sie ihre Firmen schon verkauft, die ihr heutiges Dasein oder Vermögen deiner Kreditentscheidung verdanken, weil du damals gesagt hast, will was kaufen, mach mal.
Ja.
Und so wie du sagst, alle Anzeichen eigentlich dagegen gesprochen haben.
Und das ist finde ich total negativ. Das auf der Kreditseite halte ich das für wirklich schlecht. Ist auch wirklich schade, weil ein Kredit wird eine Commodity.
Ja.
Und du kannst es dir vorher genau ausrechnen, wann kriegst du ihn, wann kriegst du ihn nicht. Und die Variabilität oder die verringert sich massiv. Also die Chancen, dass du dort was kriegst und dort nicht. Wenn es einen Kredit kriegt, kriegst du ihn überall. Und wenn es keinen kriegt, kriegst du ihn
nirgends. Ja.
Das ist so. Auf der anderen Seite, der Veranlagungsseite, ist es ja noch komplexer. Und das sehen wir ja auch durch, was die Neobanken da machen. Und die Tatsache, dass extrem viele junge Leute sich ihre Investitionsentscheidungen über irgendwelche KI-Agenten machen lassen. ChatGPT, viele bieten das ja alles in der Form an und sind gar nicht schlecht. Ja? Also viele dieser Plattformen sind ja auch echt gut. Das heißt, jetzt nicht, dass das alles unbedingt schlechter werden wird, aber es wird halt für Banken immer schwieriger, dort zu bestehen. Und das, was früher den Unterschied ausgemacht hat, wird unter Umständen immer weniger wert. Aber ich glaube trotzdem noch, dass das ganze Bankgeschäft, wenn du im Wesentlichen sagst, Banken haben sich um das Zweitwichtigste im Leben der Menschen zu kümmern, und das ist die finanzielle Gesundheit. Und da jemanden zu haben, dem du persönlich vertraust, hat schon noch einen Wert. Auch dort, wo es um das Wichtigste im Leben der Menschen geht, nämlich ihre physische und mentale Gesundheit, darf es auch kein Luxusgut werden, dass du einen Hausarzt hast. Und die Tendenz ist sehr stark da. Das sehen wir ja auch, dass wir unter Umständen in eine Zeit reinkommen, wo deine Lebenserwartung und deine Gesundheit von deinem Einkommen und von deinem Vermögen abhängen.
Ja.
Und das ist ein Thema, wo der Kapitalismus momentan nicht mehr wirklich gut funktioniert, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das soll nicht auf der Finanzierungsseite auch passieren. Und das ist schon sehr stark so da, die Tendenz, dass die Menschen, die Vermögen haben und viel verdienen, bekommen viel bessere Service als die Menschen, die weniger Vermögen haben und weniger verdienen. Und das wird durch die KI nicht wirklich verbessert.
Aber das heißt, das ist in Wahrheit die Herausforderung der Zukunft für die Banken, als Dienstleister für die finanzielle Gesundheit der Bürger da zu sein.
Richtig. Und wenn sie das nicht gut hinkriegen, dann wird es in der Form auch nicht mehr geben.
Weil man sie nicht mehr braucht.
Du kannst alles durch KI ersetzen.
Und das ist aber in Wahrheit der gesellschaftliche Auftrag, den sie weiter haben werden müssen.
Genau. Den Auftrag kannst du keiner KI. Eine KI kann einen Teil davon abdecken, aber sie kann den Auftrag nicht erfüllen. Ja. Dafür ist eine Bank da.
Ja. Weil das ist im Prinzip die Rolle der Bank, die sie ja immer hat in Gesellschaft und Wirtschaft. Als Bindeglied.
Ja.
Das heißt, das ist die Transformation, in der sie sich jetzt stellen muss. Ja. Du hast das Thema angesprochen, der Regulierung 2008, 2009. Mhm. Du warst ja im Auge des Orkans, kann man ja sagen, wirklich. Ja. Wann hast du 2008, 2009 verstanden, dass das eine echte existenzielle Krise ist und nicht nur eine Marktdelle, die du vorher zigfach schon erlebt hast, Stichwort 1998 Russlandkrise, 2000 Dotcom-Krise. Also es war ja davor schon einiges eruptiv auch am Kapitalmarkt unterwegs. Und ich erinnere mich, wir kennen uns ja schon ein paar Monate an die Situation, ja. 7 Euro die erste Bank.
6 Euro.
Ja.
Das war schon eine, das war im März 2009. Ich glaube, elf Jahre vorher, haben wir die erste an die Börse gebracht, mit ungefähr 1 Milliarde. Dann war sie im Juni 2007 über 20 Milliarden wert. Dann ein Jahr später 2. Ich war damals Generaldirektor von der Erste Group, Vorsitzender der Stiftung und habe auch persönlich 80% von allem, was ich hatte, in die Erste investiert. Also im Jahr 2007 ist mir sehr gut gegangen und im Jahr ein Jahr später war im Wesentlichen alles weg. Und das dann wieder aufzubauen, war die härteste, aber eigentlich auch fast die schönste Zeit in meinen fast 23 Jahren als CEO. Wenn du ganz oben bist und dann ganz runterfällst und dann sagst, ich mache jetzt nichts anderes, ich möchte wieder dorthin, ich möchte dort wieder zurück. Und das war, da bist du ziemlich alleine. Du hast viele Freunde, die du ein Jahr vorher gehabt hast, hast du nicht mehr. Und da glaube ich, zeigt sich, ob du ein guter Unternehmensführer bist oder nicht. Und Ich weiß nicht, ob ich so gut war, aber wir haben es geschafft.
Offensichtlich, die erste Gruppe steht bei 50 Milliarden Marker.
Wir haben es geschafft und das war schon toll. Und die Politik hat das damals sensationell ausgenutzt. Also unfassbar. Das war der Faymann, ein Führer der Position, von dem ich ja überhaupt glaube, dass er die politische Wende in Österreich eingeleitet hat.
Die Intellektuelle.
Richtig. Ja. Der hat das sensationell ausgenutzt und ist bis jetzt nicht weg. Bis jetzt glauben 80% oder 90% der Österreicher, dass der Staat damals die Erste gerettet hat. Und in Wirklichkeit haben wir es genommen, um die politische Situation zu beruhigen. Und der Staat und die Steuerzahler haben sich schief und krumm daran verdient.
Ja, an der Bankenindustrie, oder?
An der ersten, an Raiffeisen.
An Raiffeisen.
Gezahlt haben sie für alle, für Hypo und alle staatlichen.
Hypo, Volksbanken und andere, genau. Also Investkredit und Kommunalkredit, nicht?
Ja.
Wir kommen schon langsam zum Ende. Wenn du deinen drei Söhnen einen einzigen Satz mitgeben würdest, was eine Gesellschaft trägt, Staat, Wirtschaft, Stiftung, Individuum, welcher wäre das? Und was sagt Andreas als Vater von drei Söhnen zu seinen Söhnen? Was sind die wichtigsten Werte an deine Kinder für deren Karrieren?
Ich glaube, dass je mehr Menschen in einem Staat bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch dafür einzustehen, desto besser geht es dem Staat. Und meine Söhne sind in der glücklichen Situation, dass sie halt privilegiert sind und sich das Glück haben, eine Arbeit suchen zu können, die ihnen wirklich Freude macht. Und ich als Vater habe die Hoffnung, dass im Endeffekt eine Arbeit Freude macht, in der nicht Geld verdienen das Allerwichtigste ist, sondern gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und wenn einer von ihnen in die Richtung geht und die beiden anderen Kohle machen, bin ich schon happy.
Gut, danach schaut sie grundsätzlich aus. Andreas Dreichel spricht aus, was sich ändern muss zwischen dem, was Österreich und Europa heute sind und dem, was sie sein könnten. Liegen klare Reformen bei der Pension am Kapitalmarkt in Europa, aber auch die Erkenntnis, dass eine Gesellschaft nicht allein von der Politik getragen wird, sondern von Wirtschaft, Zivilgesellschaft und jedem Einzelnen. Andreas Dreichel hat seine Forderungen und seine Ideen hier bei Streitwert offen ausgesprochen. Genau solche Gespräche brauchen wir, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen. Das war Streitwert. Danke fürs Zuhören, danke Andreas fürs Kommen und danke für deine zahllosen Impulse, die du mir abseits von Podcasts und Fernsehsendungen immer wieder gibst. Vielen Dank.
Danke, willkommen.
Wenn dir Streitwert gefällt, abonniere den Kanal. Aktiviere die Glocke, damit du keine Folge mehr verpasst.